Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie tief fällt René Benko im Wiener Volkstheater? Welche Töne bekommt in der Amsterdamer Oper der Shell-Konzern? Und was erzählen Textilstoffe über Macht? Themen dieser Stunde. Als Tiger gestartet ist der österreichische Unternehmer René Benko dabei, als Bettvorleger zu landen. Galeria Kaufhof ist 4 Jahre nach der 100%igen Übernahme pleite. Benko hat Privatinsolvenz angemeldet und die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Manager der Signa Holding. Theaterregisseur Kalle Fuhr hat sich einmal mehr mit der österreichischen Investigativredaktion Dossier zusammengetan. Herausgekommen ist Aufstieg und Fall des Herrn René Benko.
Wahrscheinlich kommen viele von Ihnen hier heute bereits mit etwas Vorwissen an. Einige haben ein paar Zeitungsberichte gelesen, andere Podcasts zu dem Thema gehört. Wieder andere, eine der, ich glaube, mittlerweile 9 Dokus über René Benko gesehen. Und man könnte meinen, eigentlich ist doch alles über diesen Mann hier schon gesagt. Warum jetzt auch noch ein Theaterabend über ihn? Weil eben doch längst nicht alles gesagt ist. Nein, im Gegenteil.
Martin Pesel war heute Abend bei der Uraufführung am Wiener Volkstheater zu hören, war eben Kalle Fuhr, der die 1,5 Stunden auf der Bühne ganz allein bestreitet. Hat er einen Vortrag gehalten? War das ein dramaturgisch gestalteter Text?
Also es war definitiv mehr ein Vortrag als ein Theaterstück. Aber Kalle Fuhr weiß, was er tut. Dieser Vortrag war dramaturgisch sehr gut gestaltet. Der Begriff Lecture Performance kommt einem in den Sinn mit Anklängen an ein Kabarettprogramm. Es gab auf jeden Fall auch was zu schauen. Man hat nicht nur den Vortragenden auf der Bühne gesehen im schlichten grauen Anzug, grauen Hemd ohne Krawatte. Tisch mit Wasserbecher und Stuhl, die auf der Bühne standen, kamen kaum zum Einsatz, überraschenderweise, und wenn, dann anders als erwartet. Fuhr hat nämlich nicht irgendwo abgelesen, sondern seinen gesamten Text auswendig präsentiert. Das ist nicht ohne, wenn man bedenkt, dass er eigentlich kein Schauspieler ist. Und links und rechts von diesem Tisch gab es 2 Leinwände, auf denen immer wieder die wichtigsten Köpfe und Namen, die wichtigsten Immobilien, die in dieser Affäre eine Rolle spielen, kleine Filme und Rechenbeispiele eingeblendet wurden. Außerdem, durchaus geschickt gemacht, steht vorne links an der Rampe eine Topfpflanze, von der erst ganz am Schluss offenbart wird, was die mit der ganzen Sache zu tun hat. Ich werde es jetzt auch nicht verraten.
In den letzten Wochen gab es kaum einen Nachrichtentag ohne Schlagzeilen über Benko und sein sinkendes Signa-Schiff. Hat Dossier Neues recherchiert? Das klang ja eben in dem kleinen Ausschnitt bei Kalle Fuhr an.
Es war ein bisschen so angeteased. Ich glaube, Dossier hat versucht, Neues zu recherchieren und eine große Bombe zeitgleich mit der Premiere platzen zu lassen. Ich vermute aber, dass die meisten potenziellen Gesprächspartner abgeblockt haben. Man darf nicht vergessen, die Arbeit an diesem Abend hat ja schon lange vor Ende letzten Jahres, als Benko und seine Signa immer mehr in die Schlagzeilen gerieten, begonnen. Im Wesentlichen sind also alle großen Geheimnisse gelüftet, durchaus auch teilweise dank Dossier. Eine Besonderheit hatte diese Premiere aber doch zu bieten. Ich bin nicht ganz sicher, ob es ein dramaturgischer Kniff war oder wirklich der Wahrheit entsprach. Gegen Ende sagte Kalle Fuhr nämlich, dass der Anwalt eines Investors oder Aufsichtsrats, also eines der beteiligten Herren, im Publikum sitze. Er sprach ihn an und sagte sinngemäß, falls es einen anderen Grund als reine Habgier dafür gibt, dass nie jemand etwas gesagt hat, obwohl ja bekannt gewesen sein muss, dass das nicht gut gehen kann, dein Mandant hat meine Mailadresse und wenn er es mir schreibt, baue ich es hier ein. Das war ein genuiner Moment dieser Aufführung. Aber etwas ganz Neues dürfte nicht aufgedeckt worden sein, bisher.
Habgier ist das Stichwort. Welche Tonlage hatte denn dieser Abend?
Also es war sehr unterhaltsam und humorvoll. Ich gehe ja sehr viel beruflich ins Theater und setze mich da auch sehr gerne mit den unterschiedlichsten Kunstanstrengungen auseinander, die ich dann bewerten soll. Und vor diesem Hintergrund muss ich sagen, hat es mir richtig gut getan, unter dem Label Theater eine Veranstaltung zu erleben, die nichts anderes sein möchte als unterhaltsam und informativ. Mir hat es ja sogar doppelt genutzt, denn ehrlich gesagt ist meine Beschäftigung mit der Signa-Pleite über das Überfliegen von Schlagzeilen nie hinausgegangen, weil ich gar nicht zu hoffen wagte, Immobilien und Kreditgeschäfte und Aufsichtsräte etc. zu durchschauen. Jetzt durchschaue ich den Fall. Diejenigen, die ein Theaterstück erwarten mit großem Schauspiel und die nicht mitbekommen haben, dass da einfach ein Autor und Regisseur eng mit einem journalistischen Medium zusammengearbeitet hat und dann auf die Bühne geht und diese Ergebnisse sozusagen als engagierter Erklärbär aufbereitet. Denen wird es vielleicht nicht genügen, dass Talefour sich einmal eine Brille aufsetzt und mit rheinländischem Akzent seinen alten Mathelehrer spielt, der dieses komplizierte Spiel mit dem Leitzins erklärt, das die Siegner gespielt hat. Aber diese Leute sind auch nicht das Zielpublikum. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das Zielpublikum sind bei diesem Stück Leute, die vielleicht gar nicht so oft ins Theater gehen. Aber vielleicht werden sogar diese Theater-Junkies zugeben, dass sie sich gut unterhalten haben. Das ist ja nicht das Schlechteste.
Talefour hat zum dritten Mal mit Dossier zusammengearbeitet, mit dem Team von Korrektiv, war in Cottbus unterwegs und danach war man sich nicht so ganz einig, ob der Mix aus Realität und Fiktion sinnvoll ist. Meinen Sie, Fuhr hat für den heutigen Abend Konsequenzen gezogen, den spekulativen Anteil gering gehalten und deshalb die Informationen in den Vordergrund gestellt?
Ich habe das Kraftwerk in Cottbus nicht gesehen, aber dieser Abend war ja auch insofern anders, als dass Fuhr da in enger Abstimmung mit Korrektiv tatsächlich ein Theaterstück geschrieben hat, das von dem Cottbuser Ensemble und einem anderen Regisseur umgesetzt wurde. Der Vergleichsabend hier in Wien ist eher die Redaktion. Auch eine Volkstheaterproduktion, die letztes Jahr Premiere hatte. Da hat Talefour selbst Regie geführt. Da ging es einerseits um das Treiben im Ölkonzern OMV, aber er hat auch die Arbeit der Redaktion von Dossier als großes Drama auf die Bühne gebracht. Und das wurde als emotionales Auf und Ab auf der Bühne dargestellt. Dieser Mix war etwas sehr Besonderes. Auch Fiktion kam da so ein bisschen rein, um es Hollywood-mäßig spannender zu machen. Hier bei diesem Benko-Abend gehen wir jetzt einfach vom Drama wieder weg zum direkten Vortrag. Das heißt, es gibt künstlerisch gar keinen Grund, sich von den Fakten zu entfernen und in die Spekulation zu gehen. Die Plattform Dossier hat sehr strenge Kriterien, was Faktentreue und penible Recherche betrifft. Und ich glaube, auch Talefour ist gerade nach den Turbulenzen, die seine Arbeit in Cottbus verursacht haben, sehr bewusst, dass er sich genau überlegen muss, was er sagt.
Theaterkritiker Martin Pesel über die Uraufführung von Aufstieg und Fall des Herrn René Benko am Wiener Volkstheater. Die nächsten Vorstellungen am kommenden Mittwoch und Sonntag. In Russland wird ein neuer Präsident gewählt. Was ist an diesem Satz zu beachten? Dass jetzt schon sicher ist, dass der Neue der Alte, nämlich Wladimir Putin, sein wird. Seit dem Tod seines Kritikers Andrei Nawalny werden andere Mutige verstärkt festgenommen. Wer konnte, hat sowieso spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs das Land verlassen, weshalb auch die russische Filmszene kleiner geworden ist. Christian Berndt hat vor dem offiziellen Wahlergebnis unter anderem mit dem Produzenten Jewgeni Kindelis gesprochen.
We can see the signs that before the elections there are more pressure, more arrests.
Vor den Wahlen haben die Repressionen und Verhaftungen zugenommen, sagt Kindelis. Er lebt seit einem Jahr in Georgien, ist aber noch regelmäßig in Moskau, wo er an der Filmhochschule lehrt. Wenn er nach Russland kommt, spürt er die wachsende Angst. Der einzige Platz, wo man noch offen redet, sei, wie zu Sowjetzeiten, die Küche. Aber so Kindelis, es ist noch schlimmer als damals. In der Sowjetunion habe es wenigstens Regeln gegeben, was erlaubt ist und was nicht. Das heutige Russland, sagt Kindelis, ist gefährlicher und grausamer. Und trotzdem regt sich noch Kritik. Einige seiner Studenten zum Beispiel drehen Antikriegsfilme. Eine Studentin filmte über Monate aus ihrem Fenster eine Mauer, an die jemand jeden Tag keinen Krieg sprühte und jeden Tag entfernte der städtische Gärtner die Schrift. Daraus machte die Studentin einen erhellenden Kurzfilm.
We had kind of screening of those films. We didn't announce it officially, but we invited our colleagues.
Diese Antikriegsfilme wurden sogar an einem Filmabend vorgeführt, ein Wagnis. Davon, wie schwierig es geworden ist, nicht regierungskonforme Filme zu realisieren, berichtet der junge Regisseur Alexander Solotuschin aus St. Petersburg. Sein Film Brothers in Every Inch lief vorletztes Jahr auf der Berlinale und erzählt von zwei Brüdern, die aus Gewissensgründen ihre Luftwaffenausbildung abbrechen. Dieser Film wäre jetzt nicht mehr möglich. Für staatliche Förderung gibt es inzwischen Themenvorgaben, sagt Solotushin, und die seien propagandistisch. Sein nächster Film sollte von jungen Menschen handeln, die nachts in einem Kriegsmuseum eingeschlossen werden, eine Reflexion über Russlands Verhältnis zum Thema Krieg. Aber den Film zu realisieren, ist unmöglich. Solotushin war kürzlich auf einer Debütfilmpräsentation. Früher wagten junge Filmschaffende noch heikle Themen, meint er. Bei dieser Veranstaltung aber gab es nur noch Komödien. Bis vor etwa einem Jahr noch konnte man auf kleineren Veranstaltungen noch relativ offen reden, meint Solotushin. Das sei vorbei, weil mittlerweile die Denunziation blüht. Ende Januar kam die Verfilmung des antistalinistischen Romans Meister und Margarita ins Kino und wurde ein Publikumshit. Daraufhin gab es zahlreiche Reaktionen von Zuschauern, sie forderten ein Verbot. Dass der vor dem Ukraine-Krieg gedrehte und deutlich auf die Gegenwart anspielende Film nicht verboten wurde, liegt daran, dass die Großproduktion immens teuer war. Alexander Solotushin hat auch selbst schon Denunziation erlebt. Die Nachbarin seiner früheren Wohnung hat ihn angezeigt, weil er nicht in der Armee dient. Ein derartiges Denunziationsklima kannte er bisher nur aus Büchern über den Zweiten Weltkrieg, meint Solotushin. Jetzt realisiert er, dass ihm das selbst passiert. Die russische Filmszene ändert sich dramatisch. Das hat auch die russische Produzentin Xenia Gabschenko erst kürzlich wieder erfahren. Es war ein Schock für die russische Filmszene, als vor einigen Tagen bekannt wurde, dass der Direktor des Moskauer Filmclubs einen Propagandaspielfilm gedreht hat, so Gabschenko.
A couple of days ago, it was a huge shock.
Gabschenko hatte den als liberal geltenden Filmclub oft besucht. Der Direktor war zuvor geschätzt für seine Experimentalfilme. Die Produzentin lebt mittlerweile in Berlin. Sie hatte Russland nach Kriegsbeginn verlassen, weil ihr Verhaftung drohte und sie sich um ihre Tochter sorgte. Gabschenko hatte an Antikriegsdemonstrationen teilgenommen. Bei ihrem nächsten Projekt arbeitet die Produzentin trotzdem wieder mit einer Regisseurin zusammen, die noch in Russland lebt. Gabschenko und die Regisseurin machen einen Dokumentarfilm über Gewalt und sexuellen Missbrauch an Schulen. In Russland wird der Film wohl nicht gezeigt werden, aber Gabschenko möchte weiterhin Geschichten aus Russland erzählen, auch wenn alles immer schlimmer wird, sagt sie. Der Tod Nawalnys war wie ein weiterer Sargnagel. Als sie von Nawalnys Tod erfuhr, hat Gabschenko fast 7 Stunden geweint. Früher hat sie Nawalny wegen seiner zeitweisen nationalistischen Linie kritisch gesehen, aber als er nach dem auf ihn verübten Giftanschlag nach Russland zurückkehrte, unterstützte sie ihn. Nawalny, sagt Gabschenko, war der letzte Hoffnungsträger in Russland. Was die Zukunft betrifft, versucht sie positiv zu bleiben, aber ihre Hoffnung schmilzt immer weiter zusammen.
Yeah, the hope is melting, I would say.
Die russische Filmszene, bevor Wladimir Putin das 22. Jahr seiner Präsidentschaft erklären wird. Shell, der britisch-niederländische Ölkonzern, an dem König Willem-Alexander als Großaktionär kräftig mitverdient. Der nigerianische Schriftsteller Kensaro Wiwa prangerte in den 1990er Jahren als erster die gnadenlose Umweltzerstörung durch Shell an. Er bezahlte dafür mit dem Leben. Vor 3 Jahren wurde Shell von einem Gericht offiziell zum Umweltschmutzer erklärt. Die kanadische Klangkünstlerin Ellen Reed hat es im Rahmen des Opera Forward Festivals in der Staatsoper Amsterdam auf die Bühne gebracht.
Is 1595 Indonesia, 2060 Mexico, 1976 Ogoni, 1634 Curacao, 2008 Nigeria, 1988 California, 2021. All that matters is shall being held responsible. for all the blood.
The Shell Trial, heute uraufgeführt in Amsterdam. Opernkritiker Uwe Friedrich war dabei. Worauf basiert das Libretto?
Das Libretto basiert auf einem preisgekrönten, mehrfach ausgezeichneten niederländischen Schauspiel, der Sarg Shell, der Fall Shell von Anouk Neuens und Rebecca de Witt. Das ist so eine Art brechtisches Lehrstück, in dem dann der Vorstandsvorsitzende von Shell auftritt, eine Künstlerin, die personifizierte Regierung, ein Konsument, ein Aktivist. Und die erzählen alle aus ihrer Sicht. Also der CEO, der Vorstandsmensch, ein extremer Zyniker, der sagt, naja, wir machen doch nur, was ihr wollt. Wenn ihr nicht mehr unsere Ölprodukte kaufen würdet, dann wäre das ja sowieso morgen zu Ende. Ihr könnt mich gerne als Sündenbock nehmen, aber im Grunde entlastet ihr euch nur selbst. Und dann antwortet quasi der Konsument mit, ja, was soll ich denn machen? Ich habe ja auch nur so meine täglichen Probleme, mein Drucker streikt und ich brauche meinen, muss irgendwie gucken, wie ich über die Runden komme. Warum soll ich jetzt die Welt retten? Die Aktivistin ziemlich hysterisch, auch musikalisch in der Verzweiflung, fordert auf, nun endlich was zu tun. So geht es weiter und das ist im Grunde auch schon der Ablauf des Stücks.
Wie sieht denn das Bühnenbild zu dieser Geschichte aus?
Dazu hat Davy van Gerwen vor allen Dingen erstmal die Wand zur Bühne zugemacht. Das Orchester ist auf dem überbauten Orchestergraben rechts und links. Es gibt davor eine Spielfläche. Und die ganzen Darstellerinnen und Darsteller kommen durch den nicht abgedunkelten Zuschauerraum auf die Bühne und es wird ihm ganz deutlich gesagt, wir spielen euch ein Lehrstück vor, wir rezitieren hier jetzt unsere Texte. Ein Kostümbild, das ist von Greta Geuris und Flora Krupa von ausgesuchter Hässlichkeit, was offensichtlich auch zeigen soll, ja, es sind so Alltagsleute, die sich eben keine besseren Kleidungen leisten können. Man gewöhnt sich irgendwann dran an dieses gewollt Hässliche des Abends. Aber das Regieduo Romy Rulofsen und Gable Rulofsen können dann halt auch nicht viel machen, außer die auf- und abtreten zu lassen. Und mal sind die im Orchester und mal sind sie davor. Zum Schluss kommt dann ein Kinderchor. Bis dahin war ich noch relativ gewogen dem Stück. Es gibt ganz tolle Momente. Ich sagte schon, dieser zynische Vorstandsvorsitzende, der kriegt auch so eine Charaktertiefe. Und auch dem Konsumenten nehme ich durchaus ab, dass er sich in so einem Zwiespalt befindet, schon ein Klimabewusstsein zu haben, aber sagt, Gott, ja, weil wie soll ich allein die Welt retten? Aber dann wird's doch leider immer platter und zum Schluss kommt noch ein Kinderchor, der dann, also für mich war es noch nicht mal emotionale Erpressung, es war nur langweiliger Kitsch, weil so eindeutig berechnend Kinder auf die Bühne geschickt werden. Und dann ist klar, das wird ein Triumph. Kinder buht niemand aus, da wird dann applaudiert und alle sind sich einig, dass das doch eine ganz schlimme Sache ist mit dem Klimawandel. Unterkomplexität ist nie ein Problem in der Oper. Oper lebt davon, komplexe Dinge, sagen wir mal simpel, aber eben nicht unterkomplex darzustellen. An diesem Abend ist dieses Unterkomplexe über die 1/3 Stunden doch ziemlich ausgewalzt.
Ob auch die Musik unterkomplex ist, das können Sie uns jetzt ja noch sagen. Wir haben einen kleinen Ausschnitt ja schon gehört aus der Musik von Alan Reed. Hier ist ein zweiter.
I feel like it's all my fault. Click, burn, kill, 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 kill. Sometimes I see my reflection.
Banks, Masks, sit.
Der schuldbewusste Konsument macht dieser Ausschnitt deutlich, was die Pulitzer-Preisträgerin mit ihrer Musik transportieren will. Ist das charakteristisch?
Das ist schon nicht untypisch für den Abend. Anthony Leon war dieser junge Tenor, singt großartig, macht wunderschöne Sachen mit seiner Stimme. Ein ganz tolles, ersterbendes Diminuendo, hochvirtuos. Audun Iverson ist der CEO. Großartig in diesem Zynismus, auch die anderen singen richtig klasse. Manon Kamtz dirigiert Solisten und Akademisten des Konzertgebauorchesters. Die können das auch alle spielen und das ist alles gut. Alan Reed hat ganz eindeutig sehr gut Nixon in China von John Adams studiert und die Musicals von Stephen Sondheim. Das sind ja schon mal sehr gute Adressen. Sie schreibt sehr geschmeidige Musik. Ich habe das im Prinzip gerne gehört und doch bleibt so ein Moment, wo man denkt, Augenblick, ihr redet gerade über Klimakatastrophe, über einen ganz spektakulären Prozess gegen Shell. In ein paar Minuten wird dann auch noch der Kolonialismus abgehandelt. Auf der Bühne sehen wir Suffragetten. Es hat irgendwie alles miteinander zu tun. Sind das wirklich angemessene musikalische Mittel dafür? Ein bisschen schärfer darf das dann schon sein. Das kann man mit Vergnügen weghören und das tut keinem weh. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Handwerklich ist es klasse. Und doch, vielleicht ist es meine deutsche Sozialisation, dass man denkt, na, ist es wirklich die richtige Musik für dieses Thema? Es ist ein ganz eigenartiger Abend, der sehr bejubelt wurde, der in den Niederlanden, weil es ein eben auch niederländischer Konzern ist, nochmal ein ganz anderes Thema ist. Die Berufungsverhandlung beginnt in ein paar Wochen. Und dennoch kam ich nicht zufrieden aus dem Theater.
Uwe Friedrich über Alan Reeds The Shell Trial beim Opera Forward Festival in Amsterdam. Weiter geht's mit Caroline Kuban.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
22 historische Artefakte sind aus den USA nach Japan zurückgekehrt. Die Kulturgüter waren nach der Schlacht um Okinawa im Zweiten Weltkrieg als Kriegsbeute mitgenommen worden. Einige der Güter datieren auf das 18. und 19. Jahrhundert. Sie werden als bedeutende Zeugnisse der Geschichte Okinawas eingestuft. Darunter sind nach Behördenangaben 6 Porträts, eine von Hand gezeichnete Karte Okinawas aus dem 19. Jahrhundert, außerdem diverse Töpferei- und Keramikgegenstände. Das FBI hatte den Angaben zufolge geholfen, die Rückgabe der seit fast 80 Jahren vermissten Kulturgüter zu organisieren. Gefunden worden waren diese im Nachlass eines Mannes, der zwar Veteran des Zweiten Weltkriegs war, aber nie im Pazifik gedient hatte. Ein historisches Pub in Birmingham, das als die Geburtsstätte des Heavy Metal gilt, ist vor dem Abriss gerettet worden. Die Kneipe The Crown, in dem die Band Black Sabbath ihren ersten Auftritt hatten, ist vom britischen Ministerium für Kultur unter Denkmalschutz gestellt worden. Zuvor hatten mehr als 15.000 Menschen eine Petition dafür unterschrieben. Im Crown, das 1881 erbaut wurde, waren Bands wie The Who, Status Quo, UB40, Duran Duran und Supertramp aufgetreten. Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi unterstrich die Bedeutung des Pubs für seine und viele andere erfolgreiche Bands. Es sei eine der wichtigen Veranstaltungsorte, der die aufstrebende Rockszene unterstützte. Die Kneipe, die seit 2014 leer steht, soll nun als Kulturort neu belebt werden. Eines der ältesten Filmstudios in Ägypten und der arabischen Welt ist in der vergangenen Nacht von einem riesigen Feuer in Kairo verwüstet worden. Lokalen Medienberichten zufolge brach der Brand nach den Dreharbeiten für eine Seifenoper aus. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Das Studio Al-Acham, das 1944 erbaut wurde, erstreckt sich über 27.000 Quadratmeter und umfasst 3 Filmsets, einen Vorführraum sowie einen Schneideraum. In den 1950er Jahren war Ägypten der drittgrößte Filmproduzent der Welt. Heute beansprucht das Land 3/4 der arabischen Filmproduktion für sich.
Das Minsk auf dem Brauhausberg in Potsdam. 70er Jahre Architekturzeugnis der DDR und seit 1,5 Jahren Museum für zeitgenössische Kunst. Heute ist die Gruppenausstellung Soft Power eröffnet worden. Eine textile Farbenpracht, die fragt, welchen Zusammenhang es zwischen dem Stoff als künstlerischem Ausdrucksmittel und politisch-wirtschaftlichen Machtverhältnissen gibt. Kuratiert hat die Schau Daniel Milnes. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie haben Sie den Weg zwischen textiler Poesie und profitorientierter Politik angelegt?
Gute Frage. Also mit der Ausstellung war der Ausgangspunkt Textil als Kunstausrichtung, eine Arbeit von William Kentridge, die in die Sammlung Hasso-Plattner eingegangen ist. In dieser Serie bewegen sich Figuren vor Landkarten aus dem 19. Jahrhundert. Also man denkt nicht nur über Textilien nach, sondern über die Machtverhältnisse, die die Bewegungen von Menschen beeinflussen und dann mitunter auch über die Kartierung der Erde. Und dann fängt man an, drüber nachzudenken, wie nicht nur Menschen Textilien in Bewegung setzen können, aber auch Textilien Menschen in Bewegung setzen können, wenn man an Handelsnetzwerke denkt und wenn man da weiter in die Geschichte denkt, auch an koloniale Strukturen wie transatlantische Sklaverei, vor allem die Baumwolle als Material, das dann Menschen aus Westafrika nach Amerika gebracht hat, um dann Baumwollpferde zu verarbeiten. Dieses Material ist dann nach Europa zurückgegangen, wurde nochmal verarbeitet in Waren, die dann wiederum nach Afrika gebracht wurden, um dann versklavte Menschen zu kaufen. Und dann sieht man auf einmal, wie genau diese Stoffe politisiert sind von Anfang an. Und jeder Stoff im Prinzip, der uns umgibt, erzählt eine Geschichte, bevor man überhaupt anfängt, mit diesem Stoff zu arbeiten.
Apropos Geschichte, ist die DDR die Basis der Ausstellung und spannt sich dann durch Raum und Zeit und einmal um die Welt?
Ich würde nicht sagen, dass die Basis der Ausstellung ist, aber als Institution, das Minsk, denken wir immer mit der DDR. Und es war mir wichtig, dass mit dieser Ausstellung auch das Kunstsystem der DDR ein bisschen durchleuchtet werden kann. Weil ich finde, Textilien haben eigentlich die Fähigkeit, dann ziemlich gut dieses System aufzufächern. Zum einen das Offizielle. Wir haben zum Beispiel Erich Metzges in der Ausstellung, die ausgebildete Textilgestalterin war und auch offizielle Aufträge im Palast der Republik ausgeführt hat. Sie hat aber auch als erste die Patchwork-Technik in der DDR benutzt. Andererseits hat man aber auch eine Gabriele Stötzer, die aus dem Underground in Erfurt gearbeitet hat, ziemlich radikal und gegen den Strich, war politisch inhaftiert und hat dann auch im Gefängnis Zwangsarbeit geleistet, indem sie Textilien für den Westmarkt genäht hat.
Was hat das mit dem Jagdteppich auf sich? Vielleicht können Sie den beschreiben und wie er entstanden ist.
Der Jagdteppich steht in einer anderen Seite von der DDR-Perspektive dar, und zwar das Laienschaffen, entstanden im Rahmen vom künstlerischen Volksschaffen. Da ging es darum, dass die Herausbildung einer sozialistischen Persönlichkeit gefördert wurde durch den Staat neben der Arbeit. Also, dass man nicht zum Konsumenten wurde, sondern zum Produzent innerhalb der sozialistischen Gesellschaft. Und in Potsdam gab es eben einen sehr berühmten Textilzirkel um die Leitung Ingeborg Bohner-Fiegert und haben sich dann weltweit profiliert. Und der Jagdteppich ist der letzte Behang vor der Wende 88 entstanden, zum Jahrtausendfeier der Stadt Potsdam.
Was zeigt denn der Teppich?
Der zeigt das Jägertor in Potsdam als architektonisches Merkmal der Stadt, aber dann auch andere architektonische Momente in der Stadt, das Interhotel und den Plattenbau, aber dann auch Figuren, die dann eben typische Jagdkonstellationen einnehmen.
Und welche Textilie ist die von Potsdam aus gesehen geografisch am weitesten entfernte? Wie sieht die aus? Wo kommt sie her?
Oh, das ist eine gute Frage.
Gefühlt?
Gefühlt, also zum Beispiel Kasachstan ist vertreten durch Gulnur Mukhojanova. Wenn man aber nicht nur über Textilien selbst nachdenkt, sondern auch über die Menschen, die mit Textilien gearbeitet haben, ist auch eine Arbeit von Sung Tür in der Ausstellung, die über die vietnamesischen Vertragsarbeiter ein ausführliches künstlerisches Projekt entwickelt hat. Also Vietnam ist dann auch implizit vertreten. Also es spannt sich dann schon ziemlich weit in die Welt hinaus, aber von Potsdam aus als Mittelpunkt.
Und wie wichtig ist für Sie das Handwerk, diese Textilien herzustellen in dem Kontext, den Sie geschildert haben?
Also am Anfang stand eigentlich die Frage, was ist Textilkunst? Geht es darum, dass man selber die Textilien macht oder geht es darum, dass man mit Textilien, die schon existieren, arbeitet? Oder kann es auch was ganz anderes sein, wie zum Beispiel eine eher dokumentarische Position, die die Arbeitsbedingungen durchläuft oder die eine Sicht von außen auf Textilien bietet. Aber mir war dann immer wichtig, dass doch Positionen vertreten sind, wo ein Stoff entsteht als direkter Prozess. Zum Beispiel Joanna Luca, eine Weberin aus Zypern, die sich dann mit der Geschichte der Insel aus ihrer Perspektive am Webstuhl auseinandersetzt.
Hat die Ausstellung die Botschaft, die Welt ist vernetzt, aber an ihren Strukturen? Hat sich seit der Erfindung des Webstuhls nichts verändert?
Gute Frage. Also es geht um Verbundenheit auf jeden Fall. Das zeigt sich dann ziemlich stark anhand von der Arbeit von Maria Lai, die den Faden als Grundsatz genommen hat, um die Verbundenheit von Menschen und Erdteilen zu schildern. Maria Lai kam aus Sardinien. Die erste Arbeit, die man an der Ausstellung begegnet, heißt 1492, also das Jahr, in dem Kolumbus Amerika zum ersten Mal betreten hat, was dann auch ein ziemlicher Einschnitt in die Weltgeschichte ist, was die Verbundenheit der Erdteile angeht. Aber die letzte Arbeit, die man von ihr an der Ausstellung sieht, spielt in ihrem Heimatdorf. Also man sieht, dass es dann wirklich Textilien diese Rolle spielen, dass die das Lokale, das radikal Persönliche mit dem Globalen verbinden. Und in diesem zweiten Arbeit eben bindet sie das Dorf, wo sie herkommt, an den Berg nebenan. Also es geht um eine gemeinschaftliche Aktion, wo das ganze Dorf zusammenkommt, um dann eben diese Verbundenheit durch Fäden zu artikulieren.
Sagt Daniel Milnes, die von ihm kuratierte Ausstellung Soft Power ist bis zum 11. August im Kunsthaus Das Minsk in Potsdam zu sehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Abend noch.
Dankeschön. Gleichfalls.
Am 6. April vor 30 Jahren wurde das Flugzeug des ruandischen Präsidenten abgeschossen. Der Diktator hatte Politik für seine Hutu gemacht, die die Bevölkerungsmehrheit bilden. Radikale reagierten darauf mit einem systematischen Völkermord, Rache vor allem an den Tutsi. Innerhalb von nur 10 Tagen wurden 500.000 bis 1 Million Menschen massakriert, viele Frauen vergewaltigt. Olaf Heine thematisiert das mit seinen Fotos, die ab morgen in der Kunsthalle Rostock unter dem Titel Rwandan Daughters zu sehen sind. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind als Fotograf in der ganzen Welt unterwegs. Stand Ruanda einfach mal auf Ihrer Agenda oder waren Sie gezielt dort, um sexualisierte Kriegsgewalt zu thematisieren?
Weder noch. Ich war neugierig und habe mich etwas belesen über diesen Völkermord in Ruanda. Einfach aus dem Grund, weil ich 1994 gerade nach Berlin gezogen war, mitten in meiner Ausbildung zum Fotografen stand und wie so viele in der ganzen Welt weggesehen habe. Und mir ist das erst ein paar Jahre später aufgefallen. Ich habe, wie viele andere auch, früher meine Großeltern immer mit Fragen genervt, warum habt ihr damals weggesehen? Nur um dann später festzustellen, das haben wir eigentlich auch gemacht 1994. Und ich habe mich da sehr geschämt und habe mich dann sehr schlau gelesen, hatte verschiedene Berührungspunkte. Und es kam eine Kinderhilfsorganisation auf uns zu und eines ihrer Projekte war in Ruanda. Und so sind wir zu diesem Projekt gekommen.
Wie sind Sie mit den Frauen, Müttern, Töchtern ins Gespräch gekommen?
Ganz einfach. Ich habe mit einer Hilfsorganisation kooperiert, die etwa 6.000 vergewaltigte Frauen unterstützen. Ich habe denen das Konzept vorgestellt und die haben Frauen gefragt, gebeten, wer sich öffnen möchte, wer sich fotografieren lassen möchte. Und wir haben mehrere Reisen nach Ruanda unternommen. Ich hatte Journalistinnen dabei und wir haben dann verschiedene Treffen gehabt mit den Müttern und Töchtern in unterschiedlichen Communities. Und wir haben uns erstmal unterhalten mittels Dolmetscher. Die Frauen haben von ihrem Schicksal erzählt und ich habe Mütter und Töchter beobachtet, versucht herauszufinden oder mir ein Bild zu machen davon, wie Mutter und Tochter eventuell zueinander stehen. Ich meine, wir reden hier von schwer traumatisierten Müttern und von Frauen, die durch das Stigma dieser Mütter natürlich unglaublich beeinflusst sind in ihrer Entwicklung. Und ich wollte einfach beobachten, ob das Verhältnis mir innig erscheint oder distanziert und dann eben beim Fotografieren in die Porträts mit einfließen lassen.
Die Töchter sind die Kinder, die aus einer Vergewaltigung hervorgegangen sind.
Ja.
Auf einem Foto stehen 2 Frauen, die im Halbprofil scheint für mich traurig, wehmütig auf ein Dorf zu schauen, das in einigem Abstand von ihr zu sehen ist. Welche Geschichte konkret gehört dazu?
Also wir sind grundsätzlich in die Nähe der Tatorte gegangen. Das war für mich extrem wichtig, weil ich nenne das immer gern den Nullpunkt, wo das Schicksal der Mutter eine Wendung genommen hat und das Leben der Tochter begann. Das mag sich erstmal hart anhören, gehört aber tatsächlich zum Leben der Mütter in den meisten Fällen dazu. Denn obwohl Ruanda ein sehr prosperierendes, ein wirtschaftlich und fortschrittliches Land ist, sind diese Frauen schwer stigmatisiert, traumatisiert und nehmen an diesem Aufschwung nicht teil. Viele von denen wohnen immer noch in den Orten, wo das damals passiert ist und sehen sich sehr häufig mit diesen Ereignissen von damals wieder konfrontiert. Das heißt, mir wurde das auch im Vorfeld gesagt, jede Begegnung, jede Auseinandersetzung mit dem eigenen Schicksal ist eine Art Therapie. Und so bin ich eben da auch rangegangen. Wir sind an die jeweiligen Tatorte gegangen. Ich habe die Frauen vor der Kamera postiert und habe aber ansonsten auf jedwede Inszenierung verzichtet. Ich habe mein Motiv gesucht und habe dann beobachtet, wie die sich vor der Kamera verhalten. Ob die vertraut und innig miteinander sind, ob sie sich berühren oder ob sie vielleicht schüchtern sind, in andere Richtungen schauen oder vielleicht sogar ganz abweisend sind.
Bei einem so sensiblen Thema könnten Sie uns einen groben Zeitrahmen geben für jedes Doppelschicksal, das Sie auch jetzt in Rostock zeigen?
Es sah manchmal so aus, dass es eben nur ein Paar am Tag war. Teilweise waren es aber auch 4 oder 5 Paare, die wir getroffen haben. Das hing dann eben von den Communities ab. Wir sind quer durch das gesamte Land gefahren und manchmal haben wir uns stundenlang mit denen unterhalten und Zeit verbracht. Und die Fotografien selber haben meist nur wenige Minuten gedauert.
Sie haben gesagt, Sie haben sich vor dieser Reise, vor dieser ersten Reise schlau gemacht über Ruanda. Waren Sie dann auf das vorbereitet, was Ihnen von den Frauen erzählt wurde, die Sie fotografiert haben?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin, muss man sagen, trotz aller Recherche und Informationen, die ich vorab bekommen habe, völlig naiv an das Werk gegangen. Ich muss sagen, die ersten Berichte haben mich absolut schockiert. Das, was ich mit den Frauen vor Ort erlebt habe, hat mich tief bewegt und teilweise auch entsetzt. Wir müssen uns vielleicht in Erinnerung rufen, dass wir über kriegsähnliche Situationen reden. Es sind bis zu 250.000 Frauen vergewaltigt worden, systematisch, als Kriegswaffe orchestriert, um die Zivilbevölkerung einzuschüchtern. Das findet jetzt gerade wieder wenige tausend Kilometer von hier statt. Und ich glaube, man kann noch so viel lesen, wenn man diese Geschichten aus den Mündern dieser Frauen hört, dann kann einen da wenig drauf vorbereiten. Umso mehr hat mich beeindruckt, mit welcher Kraft und Willensstärke diese Frauen in den meisten Fällen ihr Schicksal dann doch in die Hand genommen haben, wie sie zu diesen Töchtern, die sie nie gehabt haben wollten, doch Liebe entwickeln konnten, Zuneigung. Und wie sie in den meisten Fällen, ich sage bewusst in den meisten, weil ich habe auch das Gegenteilige erfahren können, wie sie in den meisten Fällen wirklich sich damit konfrontiert haben.
Olaf Heiner, vielen Dank.
Sehr gerne.
Rwandan Daughters, die Ausstellung mit den Fotos von Olaf Heine von morgen bis zum 20. Mai in der Kunsthalle Rostock. Klaus Bukatzki blättert jetzt zurück in seiner Kulturpresseschau mit den bemerkenswertesten Themen der letzten Woche.
Die Leute werden nervös, sie haben Angst, lasen wir in der Tageszeitung Die Welt. Sie glauben, dass wir auf eine Dystopie oder Apokalypse zugehen. Das ist in Europa so und in den USA auch, erklärte im Interview die Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken. In solchen Zeiten besinnt man sich auf die guten alten Werte. Und die guten alten Werte, das ist eben dieses Konzept von der Mutter, die als Engel im Haus dieses menschliche Bett ist. Frauen können aber noch viel mehr. Das wollen wir in der Woche nach dem Internationalen Frauentag doch mal feststellen. Sie können auch exzellent digital. Die ganze Welt empört sich über Photoshop, Kate, hieß es im Spiegel über die digitale Bearbeitung eines schönen Fotos durch Kate, die Gattin des britischen Kronprinzen William. Ein nicht ganz naturbelassenes Porträt der Princess of Wales und ihrer Kinder, das der Palast veröffentlicht hat, wie Ulrike Knöfel im Spiegel schrieb. Dass das von Prinz William aufgenommene Foto manipuliert worden war, stellte Antonia Baum in der Wochenzeitung Die Zeit fest. Von einem Ärmel von Kates Tochter Charlotte fehlte ein Stückchen. Irgendein Problem gab es auch mit Kates Haaren und einem Reißverschluss. So what, können wir echten Royalisten da nur sagen. Das zeigt doch nur die Bodenständigkeit und Normalität des wohl zukünftigen britischen Königspaares, das nichts anderes macht als wir alle anderen auch, Familienfotos etwas verhübschen. Desto mehr überrascht die Empörung, fand auch Ulrike Knöfel im Spiegel. Einst waren es Hofmaler, die royale Persönlichkeiten vorteilhaft darstellten. Beispiel, so wählte Heinrich der Achte seine vierte Gattin aus, Anna von Kleve. Beim ersten Treffen dann die Ernüchterung. Dennoch kam Kleve mit dem Leben davon, die Ehe wurde annulliert. Was uns hier unterschlagen wird, zwei andere seiner Gattinnen hat dieser Potentat aus dem 16. Jahrhundert hinrichten lassen. In Deutschland ist die Familie seit Luther das Heilige, die Institution des Allgemeinwohls und des Überlebens. Wir haben nie an etwas anderes geglaubt. Wir glauben an die Familie, hatte Barbara Finken noch im Interview mit der Welt gesagt. Familie heißt, die Mutter arbeitet für das Essen, für die Erziehung, für die Kinder. Und der Vater versucht, das Geld ranzuziehen. Manchmal bekommen Frauen aber eine ganz andere Rolle. Die Frauen der Dissidenten werden durch das erfahrene Unrecht erst richtig politisiert, stand in der Neuen Zürcher Zeitung über Russland, wo oppositionelle Männer nicht mehr inmitten ihrer Familie, sondern in einer Gefängniszelle leben. Im Namen ihrer Männer bekämpfen sie die Machthaber in ihrer Heimat. Sie sprechen bei westlichen Politikern vor, schrieb Birgit Schmid. Sie appellieren an Staatschefs, sich für die Inhaftierten einzusetzen und die Unterdrücker zu verurteilen, Sanktionen zu verhängen und die Opposition zu stärken. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, würde wohl gerne mal einen Whisky mit einem Heinrich dem Achten trinken oder auch einen Wodka. Am ersten Tag des Frühlings wurde am Rand von Moskau Alexei Nawalny auf dem Borissow-Friedhof beigesetzt, erinnerte die Frankfurter Allgemeine Zeitung an das Begräbnis des in Putinhaft umgekommenen Oppositionellen. Zwei Wochen vor den Wahlen, deren Ergebnis bekannt ist, Nawalnys Mörder wird erneut als Russlands Präsident bestätigt, schrieb der russische Arzt und Schriftsteller Maxim Ossipow aus seinem Amsterdamer Exil. Die von ihm verursachten Katastrophen sind ohne Zahl. Vor allem für das ukrainische Volk, aber auch für sein eigenes. Er hat bereits Hunderttausende Menschen getötet und verstümmelt, Millionen verdorben. Verglichen damit war Heinrich der Achte dann doch eher harmlos. Weil er sich allerdings von der katholischen Kirche losgelöst hat, wird das möglicherweise jener Mann ganz anders sehen, der auf dem Posten sitzt, den wohl niemals eine Frau erreichen wird, trotz aller internationalen Frauentage. Der Papst spielt den Präsidenten Russlands nun in die Karten, klagte die Tageszeitung Taz nach Äußerungen des Heiligen Vaters zum Ukraine-Krieg. Wenn du deine Niederlage siehst, wenn du siehst, dass es nicht weitergeht, muss man den Mut haben zu verhandeln, hatte er in einem Interview mit einem schweizerischen Rundfunksender gesagt und das offenbar gerichtet nicht an den Angreifer Russland, sondern an die um ihre Existenz kämpfende Ukraine. Franziskus fällt nicht zum ersten Mal mit missverständlichen Äußerungen zum Ukraine-Krieg auf, lasen wir in Christ und Welt, der Beilage der Zeit. So wandte er sich im Sommer 2023 in einer Videobotschaft an die katholische Jugend in St. Petersburg mit den Worten: Ihr seid die Erben des großen Russlands. Dann lobte er in derselben Ansprache überschwänglich Peter den Großen und Zarin Katharina. Peter ließ übrigens seinen Sohn zu Tode foltern und Katharina ihren Mann ermorden. Ein ernsthafter Versuch, Frieden zu bringen in einen verfahrenen Konflikt, ist das nicht, verurteilt in Christ und Welt Raoul Löbbert die päpstlichen Sprüche zum Ukraine-Krieg. Man kann das Böse beim Namen nennen, man sollte es auch, allein schon, um sich die moralische Integrität zu bewahren, die es erfordert, wenn Frieden irgendwann möglich ist und einen ehrlichen Schlichter braucht.
Klaus Bukatskis Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke.